Pflegegeplänke, der True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänkel. Wir hören mal, ob Uschi da ist. Uschi, bist du da?
Ich bin da. Hallo.
Ja. Uschi, I'm back. Uschi ist wieder gesund. Ich habe es euch ja quasi fast versprochen. Ich habe immer nur gehofft, dass er auch wirklich gesund ist. Nicht das. Aber nein, alles gut. Uschi ist wieder da.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, wieder ganz gut. Gut, könnte sein, dass ich gleich mal vielleicht ins Mikrofon huste. Nein, ich versuche es nicht zu machen. Nein, es ist alles wieder top.
Also schneiden wir dann raus.
Ein bisschen flach gelegen, aber.
Ich allerdings auch. Ja. Ich habe auch eine Woche aus dem Verkehr gezogen und ja, jetzt muss weitergehen.
Ja.
Kommen wir zu unserem heutigen Fall. Der Fall, ihr hört es, wir haben wieder Papier. Wir sind heute, ich bin heute zu Uschi gefahren, ohne alles, ohne Laptop, ohne irgendwas. Und wir müssen jetzt hier gerade ein bisschen improvisieren. unser heutiger Fall dreht sich um Charles Cullen, der ein amerikanischer Krankenpfleger war. Und ja, sehr lange bis in die 2003er Jahre viele Menschen getötet hat und ja, fangen wir einfach mal an. Genau, also zwischen den 1980er Jahren bis 2003 tötete er ja, mindestens 40 Personen, also oder Patienten. Das sind noch die, die nachgewiesen worden können. Die Dunkelziffer ist da wahrscheinlich sehr, sehr viel höher, weil man nicht alles nachweisen konnte. Und zu Charles Cullen selber. Er wurde 1960 in West Orange in New Jersey geboren. Sein Vater war Busfahrer gewesen und seine Mutter war Hausfrau und hat die Kinder großgezogen. Er selber beschreibt später seine Kindheit als erbärmlich. Also sein Vater ist sehr früh gestorben, seine Mutter dann auch irgendwann. Er hat sehr viel Mobbing erlebt und seine Geschwister sind dann im Erwachsenenalter auch gestorben. Also er hat halt in frühester Kindheit und auch später halt schon ziemlich viel mitmachen müssen. Und ja, wie gesagt, er selber beschreibt seine Kindheit als erbärmlich. Er hat auch sehr früh schon die ersten Selbstmordversuche unternommen, indem er Chemikalien aus einem Chemiebaukasten für Kinder ja, getrunken hat, zu sich genommen hat. Und ja, ist so wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass ja, Menschen, die später solche Taten vollbringen.
Ja, man sagt ja, ne? Es formt einen.
Genau. Er trat später der US Navy ein oder in die US Navy ein, wurde aber wegen psychischer Instabilität später entlassen. Und entschied sich dann für eine Karriere als Krankenpfleger und hat den Beruf dann auch erlernt.
Jo, 20 Selbstmordversuche, das ist natürlich sehr heftig.
Das finde ich auch vor allen Dingen halt wirklich so früh schon als Kind diesen Entschluss zu fassen.
Ja, also da muss es ja schon richtig heftig auch in seiner Kindheit zugegangen sein.
Ja.
Man sagt zwar immer, naja, man hat jeder, der eine schlechte Kindheit hat, muss nicht unbedingt ein Mörder oder irgendwas werden, ist ja auch so.
Nein, natürlich.
Aber
nicht.
Man sieht ja trotzdem, dass das so einen Menschen prägt, wenn du als Kind nur Missbrauch widerfährst. Ja. Und das ist jetzt auch nicht zu entschuldigen, aber ja.
Das spiegelt sich ganz oft wieder, dass je schlimmer die Kindheit gewesen ist, also Wissenschaftler sind sich da ja auch nicht einig. Bringt man eine gewisse Disposition schon mit von Geburt an? Weil es aber auch Menschen gibt, die solche schlimmen Taten vollbringen oder schlimmere Taten vollbringen, die eigentlich eine gute Kindheit hatten, die nie irgendwas Auffälliges erlebt haben. Und dann, ne, da ist halt die Frage, bringt man schon eine gewisse Voraussetzung mit oder muss man dazu geformt werden?
Also ich denke beides wahrscheinlich. Also irgendwas muss ja da nicht ganz richtig im Kopf sein, aber wenn du von Kind an halt an. Also jetzt die Fälle, die wir so bearbeitet haben, da ging es ja meistens auch immer darum, dass die Kindheit schon wirklich grausam war für den Täter.
Richtig. Ist natürlich keine Entschuldigung, aber ist eigentlich eine Erklärung dafür.
Ja, Und so ein bisschen Versagen des Systems. Ich finde gerade immer, es müsste so mehr auf Familien geguckt werden.
Ja,
bestimmt. Aber gut, da fehlen ja halt auch die Leute, ne? Es ist ja überall, wie in der Pflege und überall,
ja,
fehlen Fachkräfte.
Seine Mordmethode ist ähnlich, wie wir es schon bei Nils Högel hatten. Er hat viele Menschen mit Überdosen oder über, was ist die Mehrzahl? Dosis ist?
Dosen.
Dosen. Überdosen von Medikamenten getötet, insbesondere. Also sein, es waren immer so zwei Hauptmedikamente, ist Dioxin, Dicoxin und Insulin. Insulin hatten wir ja schon mal bei der Panzerknackergruppe, die haben ja auch viel mit Überdosen von Insulin Menschen getötet. Ja, und sein, die Haupt, oder nein, oft waren es halt Menschen, die halt in seinen Augen schon alt oder so krank waren, dass es ja in seinen Augen sich nicht mehr lohnt, dass sie weiterleben. Ich konnte jetzt aber auch nicht rausfinden, ob er sie erlösen wollte, weil es nie ganz klar war, warum er das getan hat. Mhm. Also bei Nils Högel war es ja eine andere Situation. Er hat ja die Menschen bewusst in eine solche lebensbedrohliche Situation gebracht, um sie daraus wieder rauszuholen.
Ja. Kurzfeld darzustellen, ne?
Genau, bei Charles Cullen war es halt nicht ganz klar, warum er das getan hat.
Ich meine, wenn man Menschen tötet, die eh kurz vorm Versterben sind, da wird wahrscheinlich auch nicht so schnell nachgeforscht, ne?
Genau.
Da denkt man ja, okay,
ist war, alt, ist ja, krank.
War jetzt so der Weg, den er richtig gehen sollte, derjenige.
Auffällig bei ihm ist halt, dass wir mir im Verlauf aber auch noch merken, dass er immer so am Rande des Erwischtwerdens, also er hat ja mehrere Krankenhäuser oder Einrichtungen durch in seiner Laufbahn, weil er dann halt frühzeitig quasi entweder gegangen worden ja ist oder selber gegangen ist. Die ersten Morde oder den ersten Mord begann er am 11. Juni 1988. Das war ein Richter, den er getötet hat. Der kam ins Krankenhaus, weil er eine allergische Reaktion hatte auf ein Medikament, was er genommen hat. Und ja, Cullen verabreichte ihm intravenös eine tödliche Überdosis. Da war aber nicht ganz klar, welches Medikament er genommen hat. 1988 bis 92 hat er im St. Barnabas Medical Center gearbeitet in Livingston, New Jersey. Und hier begann quasi dann auch so seine ja, mörderische Laufbahn, wenn man es so nennen mag. Und dort tötete er alleine schon 6 Menschen. Wieder mit dem Medikament Dicoxin. Ja, wie wir eben schon gesagt haben, waren es halt immer Patienten, die halt älter waren oder schon schwer krank gewesen sind. Opferbeispiele waren zum Beispiel ein älterer Mann, der mit Herzproblemen zu kämpfen hatte und erhielt eine Überdosis Dicoxin. Und eine Patientin, die sich von einer Operation erholte, starb plötzlich nach einer unerklärlichen Verschlechterung ihres Zustands. Von 1939 bis 1994 arbeitete Cullen im Warren Hospital. Es ist nicht ganz klar, ob er jetzt von sich aus gewechselt hat oder ob er gegangen worden ist. dort tötete er mindestens 3 Patienten und ja, eine Frau war eine ältere Frau und die hat auch kurz vor ihrem Tod gesagt wohl, dass sie ihn nicht in ihrem Zimmer haben möchte. Unter anderem stirbt auch eine 91-jährige Frau nach einer Insulininjektion. Wahrscheinlich hat er dort das Insulin überdosiert. Und eine Patientin mittleren Alters verstarb dann auch plötzlich, wo sich der Zustand nach einer Behandlung plötzlich verschlechterte. 1994 bis 1996 arbeitet er im Hunterdon Medical Center. Hier gibt es Hinweise auf verdächtige Todesfälle, aber keiner konnte irgendwie bestätigt werden und er wurde später entlassen, nachdem er halt verdächtigt wurde, Patienten zu gefährden. Und da sind wir halt wieder an einem Punkt, wo ich sage, wenn der Verdacht doch da ist, ja, warum
geht man
dem nicht nach? Ne? Genau. Mhm. Das sind so Sachen, das kann ich nicht verstehen. Also ist halt die Frage, hätte man ihn da schon aufhalten können,
ja,
wenn man dem Verdacht nachgegangen ja wäre? Ist immer so.
Ich denke mal, also wenn er da ja auch, er ist da entlassen worden, ne?
Genau.
Oder entlassen, genau. Ja. Dann wird ja auch der Verdacht, also dann ist ja ganz klar, dass die einen Verdacht haben. Ich weiß auch nicht, warum das, wir hatten ja schon öfters mal das Thema, wahrscheinlich auch, ne, Krankenhaus, Politik und.
Ja, auf jeden Fall.
Nach außen will man das ja auch nicht schlecht dastehen. Und ich glaube auch immer, also ich wäre jetzt so persönlich so ein Mensch, würde immer denken, ah, nee, sowas macht man doch nicht, wird er doch nicht machen. Aber man
wahrscheinlich das. Also es wird wahrscheinlich wieder so ein Mix sein aus Weggucken.
Ja.
Gerade so unter Kollegen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auffällig ist, wenn Patienten dann in einer Schicht plötzlich sterben.
Auf jeden Fall. Aber ich hätte immer trotzdem noch im Kopf, nein, also Mord, das ist ja sowas, das macht man ja nicht. Weißt du, so, man wird ja nie
nicht
so schlecht über jemanden denken. Aber wenn da jemand so auffällig ist, wir hatten das ja jetzt schon öfters, diese Fälle, wo man sollte man doch nachgehen.
Ja. Also wie gesagt, zu der Zeit kann ich mir aber auch vorstellen, dass es noch nicht so, wir hatten das Thema schon mal, es gibt auch in Deutschland, also die Krankenhäuser haben manchmal eigene Apotheken.
Ja.
In Amerika ist das
sind ja viele, gerade auch so Unikliniken
genau,
oder so.
Genau,
ne?
In Amerika ist das gang und gäbe, dass du immer einen separaten Raum hast, wo quasi die Apotheke ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das früher nicht so kontrolliert wurde, wie es heute wird. Also du kommst ja, entweder arbeitet dort einer, der die Medikamente rausgibt, dann ist einer dafür verantwortlich, oder du selber musst dich halt irgendwie ausweisen.
Ja.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass das früher nicht so war. Und deswegen haben die zu der Zeit einfach ein leichtes Spiel, dann einfach an die Medikamente ranzukommen. Weil es fällt erstmal nicht so auf. Ne? Er ist dann anschließend oder hat dann anschließend angefangen, im Morristown Memorial Hospital zu arbeiten. Das war 96 bis 98. Ja, hier setzte er seine Taten fort. Wobei dann aber auch sehr schnell der Verdacht auf ihn fiel, dass die Sterblichkeitsrate auf seiner Station, auf der er gearbeitet hat, ungewöhnlich hoch war. Und ja, es wurden aber keine konkreten Maßnahmen unternommen. Also es wurde dem Verdacht wieder nicht nachgegangen. Und er konnte quasi ungehindert weitermachen.
Er hat auch immer nur so 1-2 Jahre überall gearbeitet.
Genau, immer nur so kurze Momente quasi.
Dass man da auch nicht nachgeforscht hat. Also ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden einstellen wollen, der überall nur so 1-2 Jahre war, egal wie hoch der Pflegemangel ist oder Pflegefachkraftmangel ist oder. Also da schaut man ja eigentlich schon ein bisschen mehr hin, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also würde mich auch wundern,
also
wenn.
Also würde ich jetzt als Arbeitgeber, also.
Ich weiß nicht, ob es in Amerika auch so ist, dass man, oder zu der Zeit zumindest, dass man sich auch quasi mit einem Lebenslauf müsste ich jetzt gucken, wüsste ich nicht.
Nee, weiß
so
ich
wie
auch
bei
nicht,
uns.
Aber, ja.
Und du weißt halt auch nicht, ob er wahre Angaben gemacht hat, wenn er einen Lebenslauf jetzt quasi geführt hätte. Das ist halt auch immer so eine. Aber klar, wenn man das jetzt so sieht, würde ich als Arbeitgeber dann auch sagen, warum springst du hier so ständig rum? 1998 bis 99 arbeitete er im Liberty Nursing und Rehabilitationscenter. Danke nochmal. Das war diesmal ein Pflegeheim in Pennsylvania. Hier vergiftete er nachweislich einen Patienten. Allerdings war nicht ganz klar, womit. Und einem anderen Bewohner verabreichte er eine Überdosis Insulin über die Nahrung.
Geht das, dass man Insulin in Nahrung macht?
Ich kann mir vorstellen, dass das eine Sondennahrung war, weil Insulin riecht. Es riecht so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, aber man riecht das, wenn das raus aus der Injektionsspitze kommt, hat das einen ganz eigenartigen Geruch. Das wird wahrscheinlich auch einen Geschmack haben.
Ja.
Ich vermute mal, dass er das über eine Magensonde injiziert hat. 1999 bis 2000 arbeitet er im Easton Hospital. Dort starb ein Patient in seiner Obhut durch eine Digoxin-Überdosis. Und trotz der Verdachtmomente wurde wieder keine Maßnahmen ergriffen, was für mich unbegreiflich ist nach wie vor. Man lässt ihn halt gehen. Ich weiß nicht, ob er gekündigt wurde, oder selber gegangen ist, aber er konnte so ungehindert weitermachen. 2000 bis 2002 arbeitete er im St. Lucas Hospital. Dort arbeitet er auf der kardiologischen Station und in dieser Zeit versuchte er, 7 Patienten zu töten, wobei er 5-mal erfolgt hatte und 2-mal scheiterte. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet, die die Todesfälle feststellte. Es wurden wieder keine Disziplinarverfahren oder Maßnahmen ergriffen und er konnte ungehindert weitermachen. Ist für mich wieder unbegreiflich. Mhm. Es ist, da hat man schon Untersuchungen angestellt und wo ist dann das Problem, einfach zu sagen, wir schalten jetzt die Polizei oder die Behörden ein, um dem Ganzen nachzugehen.
Wobei er jetzt auch jüngere Menschen getötet hat, ne? Also
ja.
Das war ja dann nach einer Operation, die sich eigentlich am Erholen waren. Und
genau.
Dann hat er ja irgendwas gemacht, dass die sterben. Also ich denke mal, dass es dann da auch aufgefallen ist, wenn da jüngere Menschen bei waren, aber dass dann nichts gemacht wird, finde ich jetzt auch wieder sehr fahrlässig.
Zumal man, wie gesagt, intern einfach auch schon Untersuchungen eingeleitet hat. Und
ja.
Naja, schauen wir weiter. 2002 bis 2003 arbeitete er im Somerset Medical Center. Dort beging er die meisten seiner Morde. Und durch das Abgleichen von Medikamentenprotokollen entdeckten Verantwortliche schließlich Unregelmäßigkeiten. Und es wurde in einer internen Untersuchung festgestellt, dass er Zugriffe auf Medikamente hatte, die gar nicht für seine Patienten bestimmt waren. Unter den Opfern waren Reverend Florian Gall, ein 68-jähriger Priester, der nach einer Überdosis Digoxin starb, ein 40-jähriger Mann, der nach einer Insulinvergiftung verstarb und mehrere ältere Patienten, deren Todesfälle ursprünglich als Herzinfarkt oder Komplikation gedeutet wurden.
Ja, da hat er sich jetzt in einem Jahr aber sehr angestrengt und richtig zugeschlagen.
Ja. Wahrscheinlich hatte er da auch da einfach ein leichteres Spiel. Ich weiß es nicht. Also so stelle ich mir das vor. Sonst würde er da ja nicht so viele Menschen getötet haben.
Ja, wenn er da auch an der Apotheke so einfach ran konnte.
Richtig, ja. 2003 wurde er dann schließlich verhaftet, nachdem Kollegen und Krankenhauspersonal Verdacht schöpften. Seine Geständnisse nach seiner Verhaftung schockierten ja nicht nur die Behörden, sondern auch die Öffentlichkeit. Er gab zu, mindestens 44 Menschen getötet zu haben. Aber Experten vermuten, dass die tatsächliche Zahl viel, viel höher liegt. Wie gesagt, alle Opfer konnte man im Nachhinein auch nicht. Das hatten wir auch schon mal in einem anderen Fall. Viele werden dann ja auch verbrannt.
Ja.
Die kannst du nicht mehr exhumieren und gucken, ob da, was da passiert ist. Und ja, ist halt dann auch nicht so einfach, die tatsächliche Zahl der Opfer aufzudecken, gerade über so einen Zeitraum.
Ja, und vor allen Dingen, wenn das auch viele ältere Menschen waren,
richtig,
wo man erst denkt, ja gut,
ne,
sind halt die Folgen des Alters. Da wird auch keiner mehr obduziert, denke ich mal.
Nein. Callum selber behauptete, er habe leidende Patienten erlösen wollen. Experten vermuten jedoch, dass seine Taten eher von Gefühl der Macht und Kontrolle getrieben waren. Das hatten wir ja auch schon mal in der Panzerknackergruppe,
die
ja kein tatsächliches Motiv hatten, sondern
wahllos
getötet haben und ihre
weg.
Macht ausgespielt haben, genau. Er zeigte wenig Reue und hatte während seiner Karriere wiederholt psychische Probleme, darunter auch, hat man ja schon am Anfang gesprochen, Selbstmordversuche, die ja schon in der Kindheit angefangen haben. 2006 wurde er dann zu 11 aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt und wird ja nie wieder freikommen. Also er hat auch keine Chance auf Bewährung freizukommen.
Gott sei Dank.
Und seine Taten führen halt zu umfassenderen Reformen in der Krankenpflege und Krankenhausverwaltung, einschließlich besserer Überwachung des Zugangs zu Medikamenten. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Er hatte wahrscheinlich leichtes Spiel gehabt, weil keiner kontrolliert, wer da sich Medikamente wegnimmt. Und in Deutschland ist es so, zumindest auf den Pflegestationen, dass es gibt Medikamentenschränke und dort haben eigentlich auch nur Personalzugriff, die dazu ausgebildet sind, also examinierte Fachkräfte. Und diese Schränke sollten halt auch immer abgeschlossen sein. Ja, wie das in Amerika selber ist oder war, weiß ich so jetzt nicht, aber ist jetzt in Deutschland auch keine Garantie. Also wie wir auch schon in anderen Fällen festgestellt haben, kommen ja auch Pflegehelfer an die Medikamente ran. Ja,
also wenn man will, denke ich, gibt es immer irgendeinen Weg, da dran zu kommen.
Auf alle Fälle. Jetzt nochmal zu dem, warum 11 aufeinanderfolgenden Haftstrafen oder lebenslangen Haftstrafen. Im Prinzip würde ja eine lebenslange Haftstrafe reichen, ja, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass er auf Bewährung freikommt. Das hatten wir auch schon mal. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch den Angehörigen der Opfer so ein bisschen leichter fällt, wenn es nicht nur heißt, so, der ist jetzt einmal lebenslänglich verurteilt worden, ohne jetzt auf die Möglichkeit der Bewährung, sondern dass man dann einfach noch ein paar lebenslange Strafen oben drauf setzt, bringt die Opfer nicht wieder zurück, ganz klar, aber ich glaube, es ist ein bisschen besseres Gefühl für die Hinterbliebenen.
Könnte ja, auch eine Sicherheit, dass er wirklich nicht mehr rauskommt. Ja. Ne? Nicht, dass er irgendwie nach 10 Jahren oder 20 Jahren in Revision geht und Fall nochmal aufrollen lässt und auch psychisch macht und
richtig.
Denke ich mal, ne? Mit 11 Mal lebenslänglich hat er da überhaupt nicht die Chance zu.
Ja, die Auswirkungen auf das ganze Gesundheitssystem durch diesen Fall deckte erhebliche Schwächen im Gesundheitssystem auf. Viele der Krankenhäuser, in denen Cullen gearbeitet hatte, unternahm trotz klarer Warnsignale keine Maßnahmen. Da hatten wir ja darüber gesprochen, dass er sehr wahrscheinlich hätte früher aufgehalten werden können. Ob das jetzt Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Rufschädigung, weiß ich nicht. Mit Sicherheit.
Ja, also ja, die Krankenhauspolitik, der Schein nach außen, ich kann mir auch vorstellen, also ich würde nicht in so ein Krankenhaus reingehen wollen, wo ich wüsste, wo die Öffentlichkeit weiß, dass da schon Morde passiert sind. Also da würde ich, egal
natürlich
was.
Natürlich nicht. Klar will man das nicht und das schädigt den Ruf auch ganz klar, wenn sowas rauskommt. Das ist mir. Aber ich habe auch eine gewisse Verantwortung meiner Patienten gegenüber, meiner Beschäftigten gegenüber, die da vielleicht mit reingezogen werden und weiß ich nicht. Also
ja, richtig ist es auf keinen Fall. Also man muss das nachgehen, wenn man den Verdacht hat.
Auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, wenn man ja weiß, ich entlasse diesenjenigen und der geht ins nächste Krankenhaus, dann muss ich ja mit rechnen, dass er da sofort weitermacht. Ja. Das ist ja wie so ein Rattenschwanz, der da hinterher gezogen wird.
Das hatten wir ja in anderen Fällen auch schon, dass die Leute ja quasi entlassen werden. Bei Nils Höge zum Beispiel wurde ihm sogar ein gutes Zeugnis noch ausgestellt und solche Geschichten, wo ich dann aber auch denke, irgendwo hört es dann aber auch auf. Mhm. Also so kann ich mich meiner Verantwortung nicht entziehen.
Ich finde, da machst du dich selber wieder mit strafbar. Also sollte man sich strafbar mitmachen, wenn man das so angeht.
Ja. Ja, dann kommen wir zum Schluss unserer heutigen Folge. Es zeigt mal wieder, dass Menschen, die, ist keine Entschuldigung, aber die eine nicht so gute Kindheit haben, später einfach Probleme haben und wenn solche Sachen nicht aufgearbeitet werden, sieht man ja in diesem Beispiel, dass sich dann solche Sachen in solchen Taten dann widerspiegeln. Wie gesagt, das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht einfach eine Erklärung für das, was er getan hat oder auch andere, die so ähnlich gehandelt haben.
Ja, also, was heißt Mitleid, aber wenn ich mir diesen Menschen als Kind vorstelle, dann tut der mir auch unwahrscheinlich leid, weil der so viel Grausamkeiten erlebt hat. Nichtsdestotrotz darf man diese Grausamkeiten nicht weitergeben. Aber ja, es formt einen.
Aber wenn dann auch keiner dabei ist oder du selbst nicht die Motivation hast, das mal aufzuarbeiten später oder in jungen Jahren einfach keiner hinter dir hast, der sagt, lass das mal, ne, tu da mal was, dass das aufgearbeitet wird. Vielleicht war es für ihn aber auch normal, vielleicht hat er sich gar nicht so schlimm krank, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gesehen, ich weiß es nicht.
Ja, wobei mit seinen Selbstmordversuchen muss er ja irgendwie nicht klargekommen sein mit sich
auf
selber.
Auf jeden Fall.
Aber da, auch da, finde ich, hätte schon jemand sehen müssen, da ist ein Kind, das versucht, sich umzubringen, denen müssen wir in irgendeiner Form helfen.
Ja. Das denke ich auch.
Und ich denke auch mal, also jeder von uns hat ja irgendwie schon in seinem Leben was Schlimmes erlebt oder ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen und wird ja deswegen nicht gleichzeitig böse. Man muss sich ja irgendwie reflektieren.
Nein,
und
natürlich nicht.
Wenn ich merke, ich habe solche irgendwelche schlimmen Ambitionen, dann lasse ich mir doch helfen, sollte ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich selber hatte jetzt auch keine Bilderbuchkindheit und mir sind immer auch Sachen in meinem frühen Leben passiert, die ja vielleicht nicht so schön waren, aber es gab auch irgendwann einen Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dieses Päckchen kannst du nicht mehr verschließen, ne, das platzt irgendwann. Und habe mir Hilfe gesucht und ja, auch wenn das für mich bedeutet hat, über 6 Jahre insgesamt Therapie, kann ich aber mittlerweile sagen, dass ich dadurch dann einfach gefestigter im Leben stehe und das tatsächlich hinter mir lassen konnte.
Und selbst auch, ich weiß ja, was du erlebt hast und deswegen würdest du es aber ja auch nicht weitergeben.
Nein, natürlich nicht.
Von daher, du bist ja auch ein guter Mensch.
Ja.
Das deswegen kann man, ist das das, was ich meine, man kann nicht immer so alles auf die Kindheit schieben, auch wenn es einen formt. Selber will man ja dann gucken, dass man das besser dann macht eigentlich.
Da sind wir dann wieder am Punkt, wo dann aber auch vielleicht die Vermutung stimmt, wenn man sagt, man bringt schon eine gewisse Disposition mit, ob das jetzt genetisch veranlagt ist, weiß ich nicht, ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat ja auch schon viele, viele Untersuchungen und Studien und was weiß ich angestellt, um herauszufinden, warum Menschen so ticken. Also es gibt ja Serienmörder, die für uns unvorstellbare, grausame Taten vollbracht haben und natürlich möchten Wissenschaftler einfach verstehen, wie tickt dieser Mensch? Ja. Warum tut er das? Wieso, weshalb? Und also nur eine verkorkste Kindheit, jetzt um es überspitzt zu sagen, alleine macht es das, glaube ich, nicht aus.
Vielleicht ist das so nochmal dieses kleine i-Tüpfelchen obendrauf, denke ich mal.
Ja, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine gewisse Voraussetzung irgendwie mit dabei sein muss.
Ja.
Ja, wieder ein spannender Fall, der sich jetzt dem Ende neigt. Ich habe ihn ausgewählt. Ja, wir hatten so ähnliche Fälle schon mal, weil ich einfach während der Recherche so unfassbar schockiert darüber war, wie lange er ja seine Taten da irgendwie begehen konnte und dass viele einfach wieder weggeschaut haben.
Und immer in diesem kurzen Zeitraum, ne? 1-2 Jahre,
genau,
hops, zum nächsten, 1-2 Jahre.
Entweder
hops,
selber gegangen oder gegangen worden. Und es wurde ihm in vielen, vielen Sachen halt einfach gemacht. Ja, wie immer möchte ich, dass wir mit schönen Gedanken aus einer Folge rausgehen. Uschi, was hast du für dein Wochenende geplant?
Lernen, wie immer. Lernen, wir schreiben 3 Klausuren.
Oh Gott, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Ja, aber ich bin es ja selbst schuld. Ich wollte es so haben, ne?
Ja.
Wenn man im Alter noch mal zur Schule geht, dann muss man, naja, es ist aber auch schön, neue Sachen zu lernen.
Das stimmt allerdings, das auf jeden Fall.
Es macht auch Spaß, auch wenn es viel ist, aber es macht Spaß.
Ich bin gerade dabei, so ein bisschen mich mit Gebärdensprache auseinanderzusetzen.
Oh, sehr cool, sehr spannendes Thema, finde ich, sollte jeder können.
Das habe ich mir auch gedacht, nachdem ich einen kleinen Patienten kennengelernt habe, den ich jetzt übernommen habe. Er ist selber noch in einem Alter, wo noch nicht so die Bedeutung für Sprache da ist. Anderthalb ist er jetzt, etwas über 1,5 Jahren. Und aber so die ersten Anfänge unternommen werden, dass er in diese Gebärdensprache eingeführt wird. Die Eltern lernen gerade ganz fleißig Gebärdensprache. Und ich habe da jetzt auch so ein bisschen mit angefangen, so diese Grundbegrifflichkeit mir schon mal das Alphabet anzugucken.
Das ist richtig toll. Also ich finde, Gebärdensprache ist etwas, was jeder, weil du kannst dich ja auch mit jedem Menschen mit der Gebärdensprache unterhalten, egal.
Sie ist sprachübergreifend.
Ist übergleich, genau. Ja, gut, dann machen wir demnächst hier unser in Gebärdensprache. unser Podcast in Gebärdensprache.
Genau, tut es gar nicht so gut, ungut, sich da selber ein bisschen mit zu beschäftigen, nee, damit es eher auch leichter hat.
Ja.
Aber es ist halt schwer, wenn man sich jetzt Videos anguckt oder Lektionen anguckt. Ja, aber wenn man es nicht alltäglich benutzt, macht es das einfach ein bisschen. Die Eltern werden zu Hause auch angehalten, sich untereinander zu unterhalten. Das machst du natürlich nicht so oft.
Ja, aber wenn wir zum Beispiel essen, irgendwie, es gibt ja so bestimmte, ne, dass man Das, denke ich mal, geht schnell.
Ja, ist spannend und damit beschäftige ich mich momentan beim Wochenende. Ich gehe heute noch auf Tour. Bin heute noch so ein bisschen Lost Place unterwegs und Sonntag wird dann ausgeruht.
Sehr schön. Hört sich spannend an.
Ja, gut. Dann war es das für heute.
Ja.
Vielen Dank, liebe Uschi.
Vielen Dank, lieber Nikolas.
Auch dass das hier alles so ein bisschen improvisiert war. Es tut uns leid, wenn das ein bisschen holprig heute war. Ich war schlecht vorbereitet.
Schneide bitte meine Huster raus.
Mal gucken. Alles klar. In dem Sinne, Uschi und Nico sind raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.